versprochen. Vorhin, wo ich sagte, was ich meinte, war, dass Gott den Menschen nicht weggeschmissen oder rausgeschmissen hat aus seiner Gegenwart. Und was ich offensichtlich kommuniziert habe, ist aus dem Garten. Er hatte sie aus dem Garten schon ausgesperrt, damit, wie ich gesagt habe, damit sie nicht von dem Baum des Lebens essen und ewig in diesem Zustand bleiben. Ja. Aber das hat er getan. Aber was er nicht getan hat, war sich selbst versteckt hatte oder dass er sie ihnen sagte, jetzt darfst du nicht mehr zu mir kommen, weil Menschen kommen zu Gott durch die ganze Bibel. Und Gott ist derjenige, der Menschen sucht. Und die Bibel sagt, keiner sucht Gott. Ja. Aber Gott sucht Menschen. Okay, so das wollte ich nochmals erklären. Gut, seid ihr wieder da? Okay. Na, wie ich gesagt habe, wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass Jesus gekommen ist, um eine bestimmte Lebensqualität in diese Welt reinzubringen. Und diese Qualität heißt das Reich Gottes. So, hier ist Gottes Strategie. Erstens, er sandte seinen Sohn, er sandte Jesus, um zu leben und zu sterben, damit er die Macht des Todes und der Verdammnis zerstöre und uns mit Gott versöhnt. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Petrus sagte in 1. Petrus 3,18 heißt es, Christus ist für unsere Sünden gestorben, der Gerechte für den Ungerechten, um uns zu Gott zurückzubringen. So, Jesus ist gekommen, um uns zurück zu Gott zu bringen. Er musste sündlos leben und sterben. Und dann, jetzt geht mein Computer verrückt. Jetzt wechselt er die. Hilfe! Okay. Puh. Okay. So, er versöhnt uns mit Gott zurück und dann, jetzt muss ich wahrscheinlich hier hochgucken, er führte in seinem Dienst, führte er seinen Jüngern vor, eigentlich, was das Reich Gottes ist. So, was er getan hat, er führte vor, wie man die Autorität Gottes ausübt. Er zeigte ihnen Autorität, wie das aussieht. Er trieb Dämonen aus und er sagte, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes unter euch gekommen. So, viele Menschen haben auch gehört, dass er Wunder getan hat von seiner Stadt Nazareth. Sie haben gehört, Jesus von Nazareth, er geht umher und er heilt und er treibt Dämonen aus. Und sie fragen ihn, wieso geschieht das? Und seine Antwort ist nicht, ich bin Gott, sondern seine Antwort ist, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. So das, was Jesus getan hat, das hatte er als Mensch durch die Salbung des Heiligen Geistes, hatte er als Mensch, nicht als Gott, sondern als Mensch. Sieh, wir gucken Jesus an, die Dinge, die er getan hat, und wir sagen, aber er ist Gott. und er ist Gott. Aber das, als er Mensch wurde, hatte er sich von sich aus, hatte er sich als Gott begrenzt. Er war immer noch Gott. Es ist auch schwierig zu verstehen. Es ist auch nicht gemeint zu verstehen. Es ist nicht gemeint zu verstehen, dass Jesus hundertprozentig Gott ist und hundertprozentig Mensch ist. Das ist nicht leicht intellektuell zu begreifen. Am besten sagen wir, es ist halt so. Ja. Es hilft mir. Ja. Weil da sind manche Dinge, wo mein Erdnussgehirn also aussteigt. Da sage ich, ich weiß, dass es so ist. Ich muss es auch nicht verstehen. Ich bin nicht Gott. Gott versteht das. Das reicht mir. Solange, dass er damit klarkommt, dann sind wir auch okay. Ne? Wenn er Schwierigkeiten hat, dann haben wir alle Schwierigkeiten. Ja? Aber er kommt klar. Brauchst du gar keine Sorgen um Gott zu machen. Er hatte sich von sich aus begrenzt als Gott. Er hatte seine Rechte, sagt Paulus in Philipper 2, seine Rechte als Gott hat er abgelegt. Er wurde arm, sagt Paulus in 2. Korinther 8. Er wurde arm. Wie wurde er arm? Er hatte seine Rechte als Gott abgelegt, so dass er nicht als Gott die Dinge getan hat, sondern als Mensch. Aber idealer Mensch, der Mensch, der neue Mensch, der richtige Mensch. Ich habe ein kleines Heft, da draußen ist es das erste in einer Reihe von Hebräerbrief. Und in dem kleinen Heft geht es um dieses Thema. Jesus, die vollkommene Offenbarung Gottes, und Jesus, die vollkommene Offenbarung von Menschen. Jesus offenbarte Gott, wie er ist, perfekt, weil er Gott ist. Aber er offenbarte auch den Menschen, wie er ist, weil er Mensch ist. Und er zeigte, was Gott unter Menschen versteht, wenn er sagt Mensch. Was sich abläuft in dem Herzen Gottes, wenn er sagt Mensch. Nicht Mensch, sondern wenn Gott über Menschen denkt. David hatte das gesehen in Psalm 8 und hat sich einfach gewundert, dass Gott überhaupt an Menschen denkt. Aber Gott liebt Menschen. Und er hat Menschen geschaffen für viel Größeres. So Jesus kam und er führte vor, wie das geht mit dem Reich Gottes. Er trieb Dämonen aus und sagte nicht, ich bin Gott und ich kann das machen und ihr schaut einfach zu. Sie sollten zuschauen, weil sie sollten sehen, wie er das macht. Aber seine Strategie ging weiter, nämlich er sandte seine Jünger hinaus, um genau das Gleiche zu tun. Er sandte seine Jünger aus und dann diese Zyklus sollte sich von Generation zu Generation wiederholen. Es steht nirgendwo in dem Neuen Testament nicht mal die geringste Erwartung, dass eines Tages es nicht mehr ein Zeitalter der Wunder gibt. Es gab nie ein Zeitalter der Wunder. Es gab immer einen Gott, der Wunder tut. Und er ändert sich nie. Und ich muss immer, ich hatte einmal von zwei Prediger, einer war Charismatiker, Pfingstler, und der andere war Evangelikaler. Und dann haben sie gesagt, jetzt heiraten das Wort und der Geist. Und ich habe gesagt, ich habe nicht gewusst, dass sie geschieden waren. Das Wort und Geist gehört zusammen. Du kannst nicht sprechen, ohne zu atmen. Und du kannst nicht das Wort von dem Geist trennen. Es ist unmöglich, das Wort zu haben ohne den Geist. Und es ist unmöglich, den Geist zu haben, den richtigen, ohne das Wort. Der Heilige Geist liebt sein Wort. Es ist sein Wort. Er liebt, was er gesagt hat. Aber es war nie gemeint, dass wir irgendwo nur jetzt haben wir das Wort und wir brauchen nichts anderes. Wenn du das Wort hast, dann lies mal das Wort. Und da steht es in dem Wort, so viel über den Heiligen Geist. Und es steht nirgendwo, nicht die geringste Erwartung, dass eines Tages gibt es nicht mehr Heilung zu erwarten, Wunder zu erwarten. Das hat Gott nur durch die Aposteln getan. Das stimmt nicht. Auch nicht damals. So, dieser Zyklus sollte sich immer von Generation zu Generation wiederholen. So, wahre Jüngerschaft. Was ist wahre Jüngerschaft? Meistens, wenn wir über das Thema wahre Jüngerschaft sprechen, dann sprechen wir über Charakteränderung. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt von der Jüngerschaft. Aber es ist nicht alles. Das ist nicht alles. Ein Jünger ist ein Lehrling. Und Jesus hatte seine Jünger auch gelehrt. Er brachte ihnen auch bei, nicht nur guten Charakter zu haben. Guten Charakter ist unentbehrlich. Also eine Grundlage. Aber es ist nicht alles, was Jüngerschaft bedeutet. Wenn das Wort Jünger bedeutet ein Lehrling, dann ist es wichtig, dass der Lehrling lernt von dem Meister und lernt, was er tut. Jesus hat nie nur gelehrt, nie nur gepredigt. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die erste Verse, Lukas schreibt quasi hier in dem, hier ist eine Fortsetzung. Er sagt in dem ersten Band, was das Lukas-Evangelium ist. Lukas hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. Zwei verschiedene Bände in einem Werk. Und das gesamte Werk hieß ursprünglich eine Geschichte des Urchristentums. So hieß es. Und in der Apostelgeschichte sagt er, in dem ersten Band quasi, habe ich erzählt von allem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Begann. So, was ist die Apostelgeschichte? Die Fortsetzung von allem, was Jesus tut und lehrt. Sieh, wir sagen die Apostelgeschichte. Und der griechische Titel, was nicht der ursprüngliche Titel war, aber der griechische Titel ist Praxis Aposteln. Und das ist nur einige Praxis von einigen Aposteln. Aber in der Tat ist es wirklich nicht die Praxis nur der Apostel. Ich habe einen besseren Titel für die Apostelgeschichte, und zwar, es ist die Praxis des auferstandenen Herrn, der zu Rechten Gottes sitzt und sandte seinen Heiligen Geist. Und es ist die Praxis des auferstandenen Herrn durch die Gemeinde, die voll des Heiligen Geistes ist und in dem Namen des Herrn Autorität ausübt. Ein ziemlich langer Titel für das Buch, aber es ist ein guter Titel. Also Jesus in seiner Jüngerschaft, er lehrte viel über Charakter, hauptsächlich. Aber er führte vor die Autorität, die er gebracht hat, Autorität, die wir auch haben sollen. Autorität, die für uns ist. Er sandte seinen Jünger aus, mit der Gelegenheit, auch damals, zu üben. Schauen wir Matthäus 10 an. Seid ihr noch da? Nicht für lange. Matthäus 10. Okay, Vers 7. Wenn er aber hingeht, predigt und spricht, das Reich Gott, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt. Ich möchte, dass ihr merkt, dass das in einem Atemzug ist. Predigt das Evangelium von Königreich und heilt die Kranken. Treibt Dämonen aus. Nebenbei weckt die Toten auf. Reinigt die Aussätzigen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. In Dallas, wo ich auf der Bibelschule war, nicht auf unserer Bibelschule war das, sondern auf einer anderen Bibelschule in Dallas, stand vor der Bibelschule auf dem großen Stein geschrieben, wenn ihr geht, predigt, wenn ihr geht, predigt, Punkt. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und der Gedanke ist, wir haben nur zu predigen. Und diese Kultur sitzt sehr tief in der westlichen Kultur. In dem westlichen Christentum. Ja. Ich liebe das Wort Gottes. Und ich liebe es zu lehren. Aber es war nicht gemeint, dass wir das nur lehren, sondern auch tun. So, Matthäus, hier ist ein interessanter Vers. Matthäus 28. Kay hat das letzte Woche auch gelesen. Das ist dieser Missionsbefehl. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Nun, hier ist die Sache. Wenn Jesus uns befohlen hat, machte. Merkt ihr hier, was er befohlen hat? Er sagte, geht hin und macht alle Nationen zu Jünger. Macht zu Jünger. Das war der Befehl. Macht sie zu Jüngern. Mit anderen Worten, macht sie zu Lehrlingen. Ihr sollt in die ganze Nationen gehen. Ihr sollt das Evangelium predigen. Markus Evangelium predigt das Evangelium. Da sollt ihr hingehen, das Evangelium zu predigen. Und die Menschen, die zum Glauben kommen, die sollt ihr zu Jünger machen. Und merkt, was er gesagt hat. Tauf sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So weit kommen wir. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Wie hätten wir jemals zu dem Gedanken gekommen, dass das nur für die Aposteln waren, wo die Aposteln befohlen bekommen hatten, uns alles zu lehren, zu bewahren, uns zu lehren, alles zu bewahren, was er ihnen geboten hat. Und was hat er ihnen geboten? Wenn ihr geht, predigt, das Reich Gottes ist euch nahe gekommen, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, reinigt die Aussätzige, weckt die Toten auf. Ich gebe zu, es ist viel leichter, eine Theologie zu basteln, wo wir keine Verantwortung haben. Aber dann tun wir nicht das, was er gesagt hat. So, die erste Generation, sie haben das getan. Aber irgendwo haben wir was verpasst und wir haben stattdessen zu sagen, uns fehlt was, haben wir eigentlich eine Theologie gemacht, wo wir erleichtert sind. So, Gott gibt aber nie auf. Und er kommt und rüttelt. Na, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Evangelium lesen, dann sehen wir bestimmte Dinge, wo die Jünger gelernt haben. Und ich möchte das wirklich hier runterschalten auf unsere Ebene. Okay? Weil wenn wir hören, heilt die Kranken. Und so hat Jesus es eigentlich gesagt. In dem Griechischen habe ich mir sagen lassen, dass die Satzformulierung so ist, dass es heißt quasi, wenn ihr geht, predigt in solch einer Art und Weise, dass niemand das widerstehen kann. Und dann heißt es in dem Griechischen, die Kranken heilt sie. Was soll man mit den Kranken machen? Sie heilen. Die Kranken heilt sie. Dämonen treibt sie aus. Aussätzige reinigt sie. Toten weckt sie auf. So hat Jesus das getan und so hat das auch gesagt. Und so haben diese Menschen das auch vor den Augen gehabt. Akzeptiert. Sie haben es leichter gehabt. Sie haben ein Vorbild gehabt und Menschen auch in der Urgemeinde, sie haben auch ein Vorbild gehabt. Sonst hätte jemand wie Philipp, Philippus war kein Apostel, Stephanus war kein Apostel, aber sie haben Zeichen und Wunder getan, weil sie Vorbilder hatten, die sich in der Kraft Gottes bewegten. Sie haben das gesehen. Und uns mangelt die Vorbilder. Wir müssen selber die Vorbilder sein für die nächste Generation. Ich weiß nicht, was in dir losgeht, aber bei mir, da sage ich Hilfe. Das ist die richtige Reaktion. Wer möchte ein Christentum haben, das wir ohne Gott machen könnten? Das ist sowas von langweilig. Wir möchten das Schrauben runterschrauben auf unsere Fähigkeit, dann brauchen wir Gott nicht. Kay hat letztes Mal gesagt, das Christenleben ist nicht schwer, es ist unmöglich. Wir brauchen Gott. Aber hier ist die gute Nachricht. Er ist da. So, bei den Jüngern war es so, dass Jesus können wir zu dem nächsten Dias gehen? Bei den Jüngern ist es so, dieses Wunder der Brotvermehrung, das außer der Auferstehung Jesu von den Toten, das ist das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien zu finden ist. Und wenn du in Rom bei den Katakomben gehst, dann siehst du, interessanterweise siehst du viele Kunst von dem ersten Jahrhundert. Und sehr oft siehst du dieses Wunder gemalt, aber nicht wie es hier in diesem Bild zu sehen ist. Der Grund, warum ich dieses Bild genommen habe, ist, das entspricht unseren Vorstellungen. Genauso wie in dem wunderbaren Jesus-Film von Campus für Christus, wunderbarer Film, aber bei diesem Wunder, das, wie sie das gemacht haben, entspricht auch unsere Wünsche und Vorstellungen. Jesus nimmt die fünf kleine Brote, und ich habe mal einen Kommentar gelesen. Ich war in einer Bibliothek in der Stadt und habe einen Kommentar über Johannes 6 gelesen, wo diese kleine Knabe seine fünf Brote zu Jesus gebracht hatte, und der Theologe, ja, er war ausgebildet über sein Vermögen hinaus. Er hat gesagt, das war kein Wunder. Was man nicht versteht, ist, dass die Brote viel größer waren zu der Zeit. Da habe ich auch angefangen zu lachen, so richtig lachen, weil ich hab viel Fantasie, und ich hab mir vorgestellt, dieser kleine Junge, wie er sein Lunchpaket zum Gottesdienst bringt. Ne? 5000 Männer. Und jeder weiß, wo es 5000 Männer gibt, da gibt es mindestens 10.000 Frauen. Aber der Grund, warum die Frauen nicht gezählt waren, war, jeder weiß, Frauen essen sowieso nichts. Ne? Seht ihr? Was hier geschehen ist, in dem Film ist es so, Jesus sagt, bringt die Brote zu mir, die Fische zu mir. Ja. Und der kommt mit diesen fünf kleinen Brote, heißt es übrigens in der Bibel. Und er kommt mit diesen fünf, und Jesus tut das in einem Korb, hebt das hoch, segnet das, und das kommt vermehrt runter. Nein. Weißt du was? Das war klein, er hob das hoch, dankte Gott, segnete das, brachte das runter, und es war immer noch klein. Und er gab das seinen Jüngern. Und er sagte, okay Jungs, los, an die Massen. Ja. Aha. Weil was er getan hat, Jesus, er hatte 12 Leute, um das zu tun. Und er nahm 12 Körbe Und er hat diese 5 kleine Brote und 2 kleine Fische geteilt auf 12. Und dann sagte er, los. Und die gucken. Und die dachten zuerst, der meint das nicht wirklich. Also der, jetzt muss er irgendwo so ein Wunder tun und dann gehen wir. Sieh, wir wollen immer, das Wunder kommt zuerst und dann. Sieh, aber der Grund, warum dieses Wunder das Lieblingswunder von der Urgemeinde war, ist, dass dieses Wunder war ein Wunder, das sie getan haben, nicht Jesus. Jesus hat sie gesandt. So, sie gehen mit diesem Korb und dann gerade, wo sie genug Mut gefasst haben, zu gehen, dann hören sie die Worte Jesu hinter ihnen und lass alle essen, so viel sie wollen. Ja, wie man auf Englisch sagt, yeah, right. Und jetzt, hier ist Thomas. Er geht zu dem Ersten und er sieht schon aus, als hätte er richtig zugreifen können. Ne? Er sagte ja so, greif zu. Und er nimmt, bist du sicher, dass du alles, weißt du was, vielleicht denkt er, also wenn er alles isst, dann ist meine Aufgabe vorbei. Ne? So, bist du sicher, dass du alles hast, was du willst? Und dann merkt er, immer noch da. Und dann geht er zu dem Nächsten und dem Nächsten. Und auf dem Weg, Gott vermehrt. Warum tut er das? Weil er möchte uns beteiligen. Er möchte, dass wir wissen, unser Glaube zählt. Manche Leute möchten dir sagen, dein Glaube ist egal. Dein Glaube ist nicht egal. Gott tut das mit dir oder ohne dich. Wirklich? Warum tut er das dann einfach nicht? Es ist keine Frage. Gott kann das ohne uns tun. Und in meinem Fall meistens viel besser ohne mich. Aber er will das nicht. Und die Bibel sagt dies. Gott tut alle Dinge nach dem Ratschluss. Nicht nach dem Ratschluss seines Könnens, sondern nach dem Ratschluss seines Willens. Gott tut nicht, was er kann, er tut, was er will. Und er will von Ewigkeit her uns einschließen in dem Programm. Er hat uns deswegen geschaffen. So die Jünger, die haben dieses Wunder getan. Und sie haben dieses Wunder getan, nicht so, dass sie sagen konnten, wir können das tun, aber danach kann keiner mehr. Dann gibt es eine interessante Geschichte in Markus 4. Können wir zu dem nächsten Dias gehen? In Markus 4, ich nenne das der perfekte Sturm. Das war ein Film. So, Jesus, der sagt zu seinen Jüngern, wir wollen hinüberfahren auf der anderen Seite des Sees. So, sie steigen in den Boot und Jesus schläft ein. Er ist mit dabei, aber er schläft ein. Und jetzt kommt ein Sturm, wie bestellt. Und die Jünger haben Angst, schreien zu Jesus. Er steht auf und macht den Sturm ruhig. Nun, sei doch ganz ehrlich, wenn jemand hier in dieser Gemeinde aufstehen würde, ich habe ein Zeugnis, wir waren in einem Boot und da kam ein heftiger Sturm und wir haben geschrien, Hilfe zu Jesus, und der Sturm hat sich gelegt. Wer von uns hätte nicht sagen würden, toll, tolles Zeugnis. Aber guck mal, was Jesus gesagt hat. Nächste Dias, bitte. Hier ist, was Jesus gesagt hat. Warum wart ihr so beängstigt? Wieso habt ihr keinen Glauben? Wow. Ich kenne Christen, wenn Jesus das zu ihnen sagen würde, dann haben sie eine Krise und brauchen mindestens 2 Jahre Seelsorge. Bitte bete für mich. Der Prediger hat gesagt, ich habe keinen Glauben. Wer war der Prediger? Jesus. Zu wem soll ich beten? Aber es ist wirklich wahr, das hat er gesagt. Warum habt ihr keinen Glauben? Meine Frage ist wirklich, haben sie wirklich keinen Glauben gehabt? Wenn sie gar keinen Glauben hätten, dann wären sie nicht in dem Boot gewesen. Sie folgten Jesus, weil sie ihm glaubten. Aber unser Problem ist, dass wir denken, Glaube ist pauschal. Wenn wir Glaube für etwas haben, dann haben wir Glaube für alles. Und das ist halt nicht so. Wir können Glauben haben. Es gibt Gemeinden, zum Beispiel, wo es so oft und mit Geschicklichkeit und Vorliebe und Sorgfalt gepredigt wird, dass wir Gewissheit haben in Jesus, dass wir gerettet sind, und Menschen haben diesen Glauben. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie Glauben in anderen Bereichen des Lebens haben. Wir können sehr stark in einem Bereich des Lebens im Glauben sein. Aber was Jesus meinte, nicht, dass die auf einmal Ungläubige waren. Er meinte, in diese Situation habt ihr den Glauben aus dem Fenster geschmissen, beziehungsweise über Bord. Weil, hier kommt der Sturm, die Jünger gehen zu Jesus, wecken ihn auf, und hier ist, was sie sagen: Macht es dir nichts aus? Was ärgert uns am meisten über Gott? Erstens, dass er in unserem Sturm schläft. Zweitens, er macht den Eindruck, es macht ihm nichts aus, dass wir umkommen. Merkt ihre Glaubensproklamation. Sie gehen zu Jesus, wecken ihn auf und sagen, wir kommen um. Wow. Zumindest hat Jesus das nicht gemacht, wie ich das einmal gemacht habe mit einer Schülerin, nachdem ich eine Woche über Heilung gelehrt habe. Und dann kam sie zu mir, guckte mich in den Augen und sagte mit solcher Überzeugung, ich glaube, ich bekomme die Grippe. Ich konnte es nicht widerstehen. Ich habe ihr Hand genommen, ich war so 25, 26, immer noch sehr frech. Jetzt bin ich total durchgeheiligt, würde nie sowas wieder machen. Aber ich habe ihr Hand genommen und ich sage, ich stehe mit dir im Glauben. Ich habe hinterher Buße getan und sie um Vergebung gebeten. Aber es war so überzeugend, was sie gesagt hat. Ihr Glaube hat mich angesteckt. Und Jesus hat nicht zu seinen Jüngern gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben, ich will schlafen. Ich habe mich immer gefragt, wenn sie sowieso umkommen, warum brauchen sie Jesus zu wecken? Lass ihn schlafen. Aber Jesus stand auf, bedrohte den Sturm. Hier ist, was Jesus nicht getan hat. Jesus hat das nicht getan, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Jesus hat nicht gesagt zu seinen Jüngern, lass uns einfach Gott vertrauen jetzt. Wir kommen durch diesen Sturm durch. Das hat er nicht getan. Er stand auf, bedrohte den Sturm und sagte, sei still. Dann drehte er sich zu seinen Jüngern und sagte, warum habt ihr das nicht gemacht? Hier ist, warum sie das nicht gemacht haben. Erstens, sie hatten Angst. Zweitens, Angst ist Glaube in Rückwärtsgang. Angst ist Glaube, dass du umkommst. Und das ist, was sie verhindert hatten, das zu tun. Ich höre in Jesu Worten, das war euer Sturm. Sieh, in dem Film Chronik von Narnia gibt es diesen Teil, wo Peter angegriffen wird von dem Feind, ist inmitten in einem Kampf und Peter wird angegriffen von dem Feind und alle erwarten, dass Aslan, der Löwe, der König, dass er einspringt und Peter rettet. Aber das tut er nicht. Er sagt, nein, das ist Peter sein Kampf. Sieh, Gott macht dir ein Kompliment, wenn er nicht jedes Mal aufsteht, um dir zu helfen. Er möchte, dass wir auch lernen. Und dass wir lernen, wo wir sind. Dass wir üben, wo wir sind, weil Übung macht den Meister. Übung. Jeder, der was kann, niemand würde hier aufstehen, die Gitarre in der Hand nehmen und sagen, jetzt werde ich versuchen, die Gitarre zu spielen. Das tut man nicht. Man versucht nicht, die Gitarre zu spielen. Man lernt und übt. Lernen und üben. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes, unser Gedanken zu erneuern, das Alte rausspülen durch das Wasserbad des Wortes und dann zu üben. In dem Boot, wo wir sind. Also die gute Sache ist, Gott ist der Gott der zweiten Chance. Und dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und so weiter und so fort. Aber er gibt uns immer wieder eine Chance. Aber diese Chance ist ein Test. Siehst du, die Jünger, Jesus hat zu allen Jüngern gesagt, wieso habt ihr keinen Glauben? So, Jesus, die kamen auf der anderen Seite, wie Jesus das gesagt hat. Sie sind nicht umgekommen übrigens in dem Sturm. Und sie kamen auf der anderen Seite und dann haben sie einen Dienst gemacht und Jesus hatte ihnen eine Gelegenheit gegeben. Sie haben immer wieder Heilungen gesehen und wo Jesus zu den Menschen gesagt hat, zum Beispiel der Frau mit der Blutkrankheit, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt, nicht meine souveräne Gnade, nicht heute ist dein Glückstag, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Jemand hat mir einmal gesagt, Glaube kann nicht heilen, nur Jesus kann heilen. Hey, Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Die Frau ist auf den Gedanken gekommen. Sie sagte, die Bibel sagt, sie sagte, wenn ich den Saum seines Kleides berühre, werde ich geheilt werden. Jesus hat nicht gesagt, okay, hier ist die Sache. Der Erste, der den Saum meines Kleides berührt, wird geheilt werden. Das ist nicht von Jesus in die Wege geleitet. Die Frau hatte bestimmt, wie sie geheilt werden wird. Gott, weißt du, ich liebe Gott. Weißt du warum? Er ist nicht religiös. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich in die Sowjetunion war noch, die Sowjetunion reingeflogen war, ich musste eine Landungskarte ausfüllen und da hieß es auf der Karte, sind Sie religiös? Und ich schrieb in großen Buchstaben, Gott sei Dank, nein. Gott ist nicht religiös. Man kann mit ihm reden. Man kann sogar mit Gott argumentieren. Es gab eine Frau, sie kam zu Jesus, sie war gar keine Jüdin. Sie hatte eigentlich kein Recht. Sie kam zu Jesus und sagte, meine Tochter ist dämonisiert. Jesus sagte, ich bin nur gekommen für das verlorene Haus Israels. Und er sagte, nicht für die Hunde. Meine Güte. Hätten wir bestimmt müpfig hinweggegangen, also das lasse ich mir nicht gefallen. Bin doch kein Hund. Sie sagte, alles klar. Aber die Hunde kriegen immer noch die Krümmer, die von dem Meistertisch fallen. Also gib her. Und Jesus sagte nicht, wer bist du, der mir so Befehle gibst? Er sagte, das ist Glaube. Und solche Glauben habe ich nicht in Israel gesehen. So die Jünger sehen das. Und dann haben sie die Gelegenheit, dieses Wunder zu tun mit der Brotvermehrung. Und sie sind wirklich ermutigt und gehen den Weg entlang und auf einmal gucken sie und sehen, was sie nicht sehen wollen, ein Boot. Und sie wollen diesmal nicht in dem Boot. Und sie fangen an, sich von dem Boot wegzubewegen. Woher weiß ich das? Weil die Bibel sagte, Jesus nötigte sie, ins Boot zu steigen. So, Er kriegt sie in den Boot und sie reservieren einen Platz, einen Sitzplatz, keinen Liegeplatz diesmal, einen Sitzplatz für Jesus und sie haben sich vorgenommen, sie halten ihn wach. Und dann kriegen sie den großen Schock. Jesus schiebt das Boot weg, steigt nicht ein und sagt, gute Fahrt, Jungs. Und geht hoch auf den Berg und betet für sie. Und wie bestellt, mitten auf dem See kommt ein Sturm. Nun, lass uns über Stürmologie sprechen. Woher kommt der Sturm? Nicht von Gott. Nicht alles, was in unser Leben kommt, ist von Gott. Es gibt tatsächlich einen Dieb, der kommt nur, um zu stehlen, töten und zerstören. Warum wundern wir uns, wenn er das tatsächlich unternimmt? So, der Sturm kommt nicht von Gott. Warum sollte Gott einen Sturm senden, um den Weg harter zu machen? Nein, Widerstand kommt nicht von Gott. Anfechtung kommt nicht von Gott. Und Jakobus sagt, Gott versucht nicht zu bösen, kann auch nicht zum Bösen versucht werden. Aber Versuchung ist da. Anfechtungen sind da. Schwierigkeiten sind da, die Gott nicht bestellt hatte. Aber es gibt einen Dieb, es gibt einen Feind und der möchte dich verhindern, in deinen Erbteil zu leben. Na, hier sind die Jünger nochmals in dem Boot, nochmals auf dem See und hier kommt der Sturm und sie flippen regelrecht aus und was noch schlimmer, jetzt kommt ein Gespenst. Wieso sie an Gespenste glaubten, weiß ich nicht. Aber das ist der Nachteil, wenn man an solche blöde Dinge denkt. Aber jetzt kommt Jesus und sie schreien, ein Gespenst! Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, Jungs, ich bin's. Und die anderen Jünger, yeah, right. Das ist ein Gespenst, ich weiß, in weiß angezogen. Und Petrus sagt dies, Herr, wenn du es bist, sag mir, ich soll kommen. Das finde ich toll. Und hier ist, was Jesus nicht gesagt hatte. Hey, Petrus, bleib schön in dem Boot. Ich bin Gott, du nicht. Ich gehe auf dem Wasser, du bleibst in dem Boot. Das hat Jesus nicht gesagt. Das haben die anderen Jünger ganz bestimmt gesagt. Petrus, was machst du? Bleib in dem Boot. Das ist Jesus, er kann das, du kannst es nicht. Das ärgert uns. Weißt du, wie die Überschrift, das ist in Matthäus 14, die Überschrift in meiner Bibel heißt, Jesus geht auf dem Wasser, Hilfe für den sinkenden Petrus. Das ist, wie wir die Dinge sehen. Jesus kann das, wir können es nicht. Er ist Gott. Aber das hat er nicht als Gott getan. Das hat er als Mensch getan, um Menschen beizubringen, dass wir auch anders leben können. Meine Lieblingsgeschichte auf Hochzeiten, die ich erzähle, ist von einem Film, was ich als Kind gesehen habe. Das ist ein typischer New Yorker. Er sagt zu seiner Frau, guck mal, ich will, dass du etwas verstehst. Ich bin der Chef und du bist nichts. Ich bin der Chef und du bist nichts. Ich bin der Chef und du bist nichts. Hast du verstanden? Sie sagt, ja, du bist der Chef von nichts. Also, Das ist aber, wie viele von uns sehen die Beziehung zwischen uns und Gott. Er ist Gott, wir sind nichts. Wer hat mehr Ehre? Der König der Könige oder der König von nichts? Wie beeindruckend wäre das, wenn heute Abend der König von nichts reingeht? Oder der König von einem Haufen der Verlierer? Gott ist nicht bedroht, wenn wir vorwärts kommen. Gott hat keine Angst, dass wir wachsen, dass wir groß werden. Er will das. David sagte, deine Herabneigung hat mich groß gemacht, so dass meine Arme einen eisernen Bogen biegen kann. Meine Arme. Nicht unabhängig von Gott, abhängig von ihm. Aber immerhin. So, Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, sag mir, ich soll kommen. Und Jesus sagt, komm. Nicht, Petrus, du glaubst, dass du eigentlich bist. Arrogante Wurm, bleib in dem Boot, sondern er sagte, komm. Und Petrus fing an und ging auf dem Wasser. Petrus ging auf dem Wasser. Nicht nur Jesus, Petrus ging auch auf dem Wasser. Und dann auf einmal sah er die Wellen und den Wind und auf einmal fing er an. Und Jesus sagte nicht, Pech gehabt, hätte sie im Boot doch bleiben sollen, sondern er nahm ihn und sagte, er rettete ihn und sagte, Kleingläubige, aber nur zu Petrus hat er gesagt, kleinen Glauben. Sie, Petrus ist gewachsen von keinem Glauben zu kleinem Glauben. Kleiner Glaube ist besser als kein Glaube. Kleinglaube ist Glaube, echte Glaube, aber Glaube mit Zweifel. Hier ist der Schluss von dieser Geschichte. Jesus hatte Petrus nicht zurückgetragen zu dem Boot. Oder? Anscheinend, Petrus ging wieder auf dem Wasser. Steht nicht in der Elbefelder Überschrift, aber steht in dem Text. Jesus hat ihn nicht, okay, das ist kein Problem, ich kann auf Wasser gehen und ich kann dich auch tragen. Petrus ging auf dem Wasser. Er ist gewachsen. Und wir können auch wachsen. Ich möchte wachsen. Möchtet ihr auch? Nimm eine Situation, durch die du gerade jetzt gehst. Und stattdessen zu Gott zu schreien, oh Gott, wann hilfst du mir endlich? Wann greifst du endlich ein? Warum tust du nicht etwas? Du weißt, wie das mich so bedrückt. Stattdessen diese Route zu gehen. Nimm diese Sache. Und nicht, Jesus hat nicht gesagt, wenn du über diesen Berg betest und 20 Mal um diesen Berg marschierst und in Zungen sprichst und dann eine Gebetskette einrufen und Gott zwingen, deine Gebete zu erhöhen. Diesen Berg anzusprechen und zu sagen, hebe dich empor und werf dich ins Meer. Sprechen zu der Situation. Nimm dir, vielleicht möchtest du aufstehen, nimm dir gerade jetzt eine Situation, durch die du gerade gehst. Und spreche jetzt zu dieser Situation. Nehme Autorität. Die Autorität, die Gott dir durch Jesus Christus gegeben hat. Wenn es etwas ist, wo du weißt, das ist der Wille Gottes. Man kann grundsätzlich sagen, es ist der Wille Gottes, dass wir gesund sind. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir krank sind. Du kannst zu Krankheit sprechen. Meine Tochter, meine älteste Tochter, sie war 18 Jahre alt und sie hatte eine Gehirnentzündung und sie war in einem Koma. Und auf einmal, ich hab für sie gebetet. Ich habe sogar gefastet, aber in einem Moment habe ich einfach die Nase voll gehabt. Und ich sprach zu dieser Gehirnentzündung, Meningitis. Und ich habe gesagt, in Jesu Namen, ich gebiete dir, jetzt meine Tochter zu verlassen. Und ich wusste in meinem Herzen, es ist geschehen. Ich ging zu meiner Frau und ich habe gesagt, Catherine hat eine Wende gekriegt. Und sie sagte, ich war gerade bei dem Krankenhaus und da war keine Wende. Und ich habe gesagt, ich habe es gesehen, es war eine Wende. Und an dem Tag kam sie aus dieser Koma raus und war besser. Aber ich habe vorher gebettelt, Gott angefleht, Gott, du kannst mir das nicht tun lassen. Das geht nicht. Und ich hab gesagt, Gott, du musst was machen. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, ich muss was machen. Gott erlaubt Situationen in unserem Leben, so dass wir wachsen. Lass uns aufstehen. Vater Gott, Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist einfach erstaunlich, deine Pläne für uns, oh Gott. Es wundert mich immer wieder, Herr. Ich danke für diese kostbaren Kinder von dir, oh Gott. Und ich bitte, Herr, dass dieses Wort in ihrem Leben Frucht haben wird, Herr, in dem Namen Jesu. Amen. Amen.